wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Immer wenn ich erfahre, ich darf nach Kirchheim, kann ich so einen Tag davor nicht mehr aufhören zu grinsen, weil ich mich so auf euch freue. Von daher vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Mit einer wirklichen Herzenspredigt von mir, so würde ich es nennen. Nicht der Textplan. Seht's mir nach. Heute Abend habe ich gelesen, könnt ihr den Textplan euch nochmal angucken. Ich muss mit einer kleinen Geschichte beginnen, wobei Geschichte eigentlich ein bisschen untertrieben ist. Es ist ein Weltgeschehen. Und zwar schreiben wir den 21.01.2024. Sagt es zufällig jemandem etwas? 21.01.2024. Gut, das wissen die meisten nicht. Dann mache ich mal weiter. 20.30 Uhr deutscher Zeit. Ein Schock geht durch Deutschland, durch ganz Europa, ja wahrscheinlich sogar durch die ganze Welt. Eine Fußballnachricht, die so niemand erwartet hätte. Und ich war live dabei in der Allianz Arena, wo der große FC Bayern München 1-0 gegen den vermeintlich kleinen Werder Bremen verliert. Die vermeintliche Übermacht verliert gegen den Underdog. Und ihr merkt, das ist meine geniale Einleitung zu der Predigt heute. Denn es gibt in der Bibel auch eine ähnliche Situation, wo ja schon ein krasser, ne, Goliath gegen einen Underdog verliert. Und das wollen wir uns heute angucken. Ja, Michael hat schon gesagt, man kennt die Geschichte, aber ich wette mit dir, du wirst heute mindestens eine neue Sache erfahren. Und wenn nicht, kannst du gerne auf mich zukommen. Also diesen Anspruch habe ich dann schon heute Morgen. Ich möchte uns die Geschichte ganz kurz ins Gedächtnis rufen. Wir wissen, es ist so ganz am Anfang noch der Geschichte Israels. Eigentlich Israel ist gerade erst so richtig ein Staat geworden, mit dem ersten richtigen König, mit König Saul. Und das Blöde ist, dass es da ein Volk gibt, das Israel schon lange daran hindert, das zu tun, was Israel eigentlich tun soll, das Land so zu führen, wie es eigentlich zu führen ist, nämlich das Volk der Philister. Und es kommt immer wieder zu Kämpfen und Aufeinandertreffen der beiden. Und dieses Mal in 1. Samuel 17 auch in Soko. Und dort ist es wie so üblich, oder kommt es wie so üblich zu einem Vorkampf. Das heißt, beide Armeen stehen sich gegenüber und entsenden einen Vorkämpfer. Und die beiden kämpfen dann gegeneinander. Und dann wird geschaut, ob der Kampf überhaupt weitergeht, beziehungsweise wieder Ausgang sein wird. Und dann sehen wir bei Goliath von Seiten der Philister einen Mann, circa 2 bis 3 Meter groß, durchtrainiert. Manchmal denke ich, die Geschichte erzählt von mir, ja. Und dann ist er bewaffnet bis zum geht nicht mehr, ausgebildet in den besten Kriegsschulen der Philister. Und das Volk Israel hat Angst, wo es diesen Kämpfer sieht. Auf der anderen Seite ist dann David, der Hirte aus Bethlehem, der kommt, um nach seinen Brüdern zu schauen, um den Brüdern Dinge vorbeizubringen und zu fragen, wie es ihnen geht. Und er kriegt mit, was so passiert, was dieser Philister so erzählt. Und er sagt, ich werde kämpfen. Ich werde mit diesem Goliath in den Kampf ziehen. Er tut es dann tatsächlich und er gewinnt diesen Kampf. Ich habe zu dieser Geschichte 3 Punkte, wie es sich gehört. Erstens, der vermeintlich schwache David. Zweitens, eine vermeintlich ungewöhnliche Einstellung. Und drittens, ein ungewöhnlicher Sieg. Erstens, der vermeintlich schwache David. Wenn man sich die beiden Kämpfer so anschaut, dann wird man ziemlich schnell aus dem Text erkennen, dass das eigentlich gar nicht gut gehen kann. Ich habe schon gesagt, 2 bis 3 Meter groß, dieser Goliath, durchtrainiert. Er hat einen Schuppenpanzer, circa 60 Kilogramm schwer. Er hat Schienen, er hat einen Speer mit Eisenspitzen. Das haben die Israeliten nicht gehabt. Ne? Wir sind im Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit. Die Israeliten waren noch nicht so weit. Die hatten diese Waffen noch nicht. Also wir sehen, und auf der anderen Seite David, einer, der in der Bibel immer wieder eher klein gehalten wird. Als Gott zum Beispiel einen neuen König berufen will, ja, für Israel, da schickt er den Propheten, den Gesandten Gottes Samuel, zu einer Familie. Und da sieht er dann einen Mann, einen Bruder aus dieser Familie, einen Bruder von David, Eliab. Und Samuel kommt gleich auf die Idee, sagt, das wird jetzt der König werden. Und dann sagt Gott zu ihm, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Also dieser Eliab war gut gebaut, fähig, ein guter König zu sein, ein starker. Und dann kommt David, gerade vom Hüten der Schafe. Die Bibel beschreibt ihn so, er ist rötlich. Also er hat rotbraune Haut, er hat schöne Augen und ein gutes Aussehen. Alles gute Eigenschaften, die einem aber im Krieg als König zur damaligen Zeit vermutlich wenig bringen. David hatte keinen hohen Wuchs und keine wirkliche Kriegserfahrung. Und da ist die Reaktion von Saul recht klar. Er sagt, auf keinen Fall wirst du mit ihm kämpfen. Na, denn du bist ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Aber David kann ihn dann doch überzeugen. Er kriegt eine Kriegsrüstung von Saul und auch die muss er direkt wieder ablegen. Er sagt, ich bin's nicht gewohnt, wahrscheinlich ist sie auch viel zu schwer für ihn. Und dann kommt er zu Goliath, ne, mit seiner Hirtenkleidung und seinem Schleudergerät, mit seiner Steinschleuder und 5 Steinen. Man kann tatsächlich davon ausgehen, dass Goliath 4 Brüder hatte. Und das würde erklären, warum David hier 5 Steine mitnimmt. Also der ist sich ziemlich sicher, ich werde Goliath mit einem Stein treffen und seine Brüder, wenn es sein muss, dann auch mit einem Stein. Und da auch verständlich, ne, die Reaktion von Goliath. Er sagt, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Wenn man die Geschichte so von außen beobachtet, dann denkt man, wie soll das denn gut gehen? Und dazu kommt ja noch, dass David in 1. Samuel 16 bereits zum König gesalbt worden ist. Das heißt, wenn der jetzt stirbt, dann hat Israel keinen König mehr, war die Salbung dann umsonst und so weiter. Man kann sich schon fragen, Gott, was tust du hier? Wie soll das jetzt gut werden? Ihr Lieben, was ich mich in dieser Geschichte schon frage, ist diese offensichtliche Schwäche im Gegensatz zu Goliath ein Nachteil? In der Welt des Sports, im Fußball, aber auch gerade in unserer Gesellschaft, da wird Schwäche immer als etwas Hinderliches gesehen. Der Mensch muss möglichst effizient sein, er muss gute Leistungen bringen. In der Schule ein guter Schüler, im Job ein guter Mitarbeiter, im Sport oder im Sportverein ein guter Sportler und in unseren Gemeinden hört es nicht auf, da muss man ein guter Christ sein. Leistung zählt. Wenn ich mir aber Jesus anschaue, der tatsächlich Gott ist, der Herr über allem ist, dann wird auch Jesus bewusst unfassbar schwach. Gott, er hat auf einmal Hunger, er muss auf einmal aufs Klo, er ist versuchbar. An vielen Stellen entkommt Jesus gerade so dem Tod und am Ende stirbt er einen elendigen Tod am Kreuz. Das soll der König der Welt sein. Aber auch seine Nachfolger. Zu Jesus ist alles und durch ihn ist alles. Er ist Herr. Und jetzt setzt dieser Jesus 12 Männer ein, 12 Botschafter von seinem Reich. Und wenn wir uns angucken, wie die Botschafter in dieser Welt von anderen Ländern unterwegs sind, nur mit Personenschutz und den ganzen Sachen, wie waren denn die 12 Gesandten Gottes unterwegs? Fast alle sterben einen Märtyrertod. Paulus hatte sogar einen Minijob. Sie müssen ständig die Gemeinden ermahnen, dass sie nicht irgendeinen anderen Schmarrn glauben. Sie haben wenig Geld und wenig Schönheit. Sie haben offensichtlich vermeintliche Schwäche. Paulus formuliert das mal, ich lese uns ab Vers 11, bis zur jetzigen Stunde leiden wir, sowohl Hunger als auch Durst, und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu, wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Auch die Apostel, nach außen hin schwache Leute. Das ist so ein bisschen die Einleitung zu diesem Thema Schwäche. Und wenn ich die Bibel so merke, oder wenn ich die Bibel so lese, dann merke ich, dass Gott eine besondere Liebe, einen besonderen Drang für die Schwachen hat, aber auch seine Leute bewusst manchmal in Schwachheit zu lassen. Warum? Ich würde sagen, dass Schwachheit die Zugangsvoraussetzung für Gott ist. Denn der, der schwach ist, weiß um seine Schwachheit und um seine nicht vorhandene Fähigkeit, und deswegen wird er seine Stärke nicht bei sich selbst, sondern bei Gott suchen. Deswegen, ihr Lieben, glaube ich, dass Schwachheit in Wirklichkeit Stärke ist. So ist es auch im Glauben. Von uns aus, von mir geht da gar nichts mit Bibel lesen und im Glauben wachsen und so weiter. Da braucht es Gott. In allen Dingen sind wir abhängig von Gott. Und immer, wo die Kirche sich selber gut erhalten konnte, wo sie viel Geld hatte, viel Macht hatte, wo sie offensichtlich stark gewesen ist, da ist sie meistens äußerst komische Wege gegangen. Aber wenn die Gemeinde und auch wir schwach sind und uns der absoluten Abhängigkeit von Gott aus bewusst sind, dann sind wir in einem richtigen Platz. Deswegen schäme dich nicht für deine Schwachheiten, sondern komm damit vor Gott, denn dem Schwachen kann Gott zur Stärke werden, der von sich selbst sagt, der ist stark, hat seine Stärke in sich selbst. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Und auch Paulus hatte zu kämpfen mit Schwachheit, und Gott hat seine Schwachheit nicht von ihm genommen. Gott hat seine Schwachheit nicht von ihm genommen. Und Gott hat zu ihm gesagt, meine Gnade, meine Erlösung, mein Geschenk, mein Ja zu dir ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und jetzt sagt Paulus, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, völlig ungewöhnlich, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Und jetzt denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Dort, wo du dich also am schwächsten und unfähigsten fühlst, dort, wo du immer wieder in dieselben Fettnäpfchen trittst, dort will dich Jesus immer wieder in deiner Schwachheit annehmen, weil er es liebt, dir gnädig zu sein und mitleidig mit dir zu leben und dich zu lieben. Es ist sein Wesen, zutiefst dich in deiner Schwachheit anzunehmen und dich zu Herzen. Das ist so der erste Gedanke. War denn die Schwäche Davids in der Geschichte ein Nachteil? Nein, es war gut so, weil David sich seiner Schwäche bewusst gewesen ist und dann eine andere Einstellung hatte. Alles andere wäre sein Todesurteil gewesen. Kommen wir zum zweiten Punkt, eine vermeintlich ungewöhnliche Einstellung. Ich stelle mir das immer cool vor, wenn so Fußballer vor den Spielen in diesen Spielertunneln sind und dann reingehen und am Sportplatz manchmal noch so einen Kreis bilden und sich dann anfeuern. Wir schaffen das. Wir haben hart trainiert. Wir glauben an unsere Fähigkeiten. Und am Ende werden wir allen zeigen, dass wir die Besseren sind. So ist es im Übrigen meistens in unserem Leben, wenn wir unser Herz hinterfragen. Und wäre David so rangegangen, wäre das sein Todesurteil gewesen. David ging anders an die Sache heran. Als Saul ihn davon überzeugen wollte, dass er lieber nicht in den Kampf gehen soll, sagte er folgenden Satz. Wie begründet David jetzt, dass er in diesen Kampf gehen kann? Er sagt, der Herr, er beginnt mit Gott, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Gott war die Grundmotivation, warum David erst in diesen Kampf gegangen ist. Der König Saul hat dem, der in diesen Kampf geht, Reichtümer versprochen. Die Tochter und Steuererlass für das Haus des Vaters, das war nicht das, was David hier motiviert hat, in diesen Kampf zu gehen, sondern Gott, die Motivation war, dass Goliath das Heer Israels ausgelacht hat. Und somit Gott selbst. Und er hat verstanden, ich habe den lebendigen Gott damals als Hirte in meinem Leben erfahren. Ich habe sein Wirken gesehen, er hat mich bewahrt. Und er hat die Macht, das auch dieses Mal zu tun in dieser Situation. Wenn ein Philister jetzt den lebendigen Gott auslacht. David wusste, er ist schwach von sich aus. Er vertraut nicht auf seine Fähigkeit, er vertraut auf Gottes Macht. Und hier können wir eines schon festhalten, dass der Held dieser Geschichte nicht David ist, sondern Gott. Im Umkehrschluss gebührt auch aller Lob und alle Ehre Gott, nicht David und dann auch nicht mir. Es macht auch gar keinen Sinn, sich selber groß zu machen, denn von uns aus sind wir schwach. Ein kurzer Moment, wo du in dich gehst und nachdenkst, wo wärst du heute, wenn Jesus Christus nicht in dein Leben eingegriffen hätte? Ehrlich das Herz zu hinterfragen. Wer hat dich gerettet? Wer hat in dein Leben eingegriffen? Du? Nein, Jesus. Und was würden wir nicht alles tun, wenn Jesus nicht in unserem Leben wirken würde? Machen wir uns nichts vor, in dir und in mir ist der Same zu jeglicher erdenklicher Boshaftigkeit, zu jeder noch so perversen und schlimmen Sünde. Du bist nicht besser als die Menschen da draußen. Was uns in dem Sinne stark macht, was uns schützt und was uns immer wieder überführt und auf den richtigen Weg bringt, das bin nicht ich, sondern Christus in mir. Christus in mir ist die einzige Hoffnung auf Herrlichkeit. Nicht meine Heiligkeit, nicht meine Stärke. Und deswegen muss ich erkennen, sonst kann ich nicht Christ sein, dass ich von mir aus schwach bin. Und deswegen müssen wir und dürfen wir uns dafür auch nicht schämen. Alle Stärke, die wir haben, kommt von Gott. Und oft wissen wir das, tapezieren unsere Wände mit dem bekannten Spruch Soli Deo Gloria. Aber die Frage ist, leben wir das wirklich? Dass wir Gott alle Ehre geben. Ich habe mal einen sehr guten Satz gehört von einem weisen Mann, der unter uns ist. Ich sage jetzt nicht den Namen, ist es naheliegend. Und der hat mal in einer Predigt gesagt, wenn ich eine gute Predigt halte, dann sage ich, oder mir jemand Danke sagt, dann sage ich Danke, ich gebe es weiter. Ich weiß nicht, ob der Bruder das immer auch so praktiziert, aber ich habe das aufgeschnappt und es war für mich schön und so soll es sein. Denn wir sind Gefäße von dem allmächtigen Gott. Und wenn ich was Gutes mache, hat er gesagt, dann kann es nur von Jesus gewesen sein. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei dir? rühmen wir uns selbst, für unsere tolle Familie, für unser Reichtum, für unser biblisches Wissen, oder sogar, dass wir Christen sind und nicht so wie die da draußen in der Welt. Ich habe einen Vers mitgebracht, Luther würde sagen, der diesen Gedanken das Maul stopft, aus Epheser 2, da schreibt Paulus denn aus Gnade, ein Geschenk, seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe, ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wie ist es jetzt mit unserem Christsein? Allein durch Glaube. Wie ist es mit dem Glauben? Gottes Gabe ist es. Aber die Werke, was ist mit den Werken? Die hat Gott zuvor bereitet. Wo bleibt der Ruhm? Ausgeschlossen. Gott allein die Ehre. Für alles, was ich habe. Für alles, was ich bin. Und für alles, was ich bei Jesus in der Ewigkeit sein werde. Das ist der Grundton der Bibel. Das hat David zum Sieg verholfen. Vertrauen wir auf unsere Stärke, so werden wir früher oder später fallen. Und jetzt kommt der dritte und letzte Punkt, sozusagen das Finale von dieser Predigt und auch mein persönliches Highlight. David erringt diesen krassen Sieg gegen Goliath mit einer Steinschleuder. Nur im Gegensatz zu Goliaths Waffenarsenal eine sehr lächerliche Waffe. Jetzt kann man sich fragen, was ist die Message dieser Geschichte? Was ist die Botschaft dieser Geschichte? Die Welt würde die Geschichte feiern. Sie würde einen Blockbuster draus machen. Der Underdog gewinnt gegen die Übermacht. Und die Botschaft wäre dann irgendwie so, du kannst alles schaffen, wenn du daran glaubst. David hat es ja auch geschafft, so. Ne? Sei nur stark genug. Du kannst alles schaffen. Ich glaube, das ist hier nicht eine richtige Botschaft, aber auch in so manchen christlichen Kreisen hört man oft, David sei ein Vorbild für Mut und Glauben. Und jetzt ist es an uns, so zu sein wie David. So voll Mut und Glauben. Und dann werden wir alle Goliaths in unserem Leben besiegen. Das klingt dann irgendwie so. Wenn du Gott vertraust, so wie David auf Gott vertraut hat, dann wird Gott dir den Sieg schenken. Über Krebs, über deinen langweiligen Job, über kaputte Beziehungen, über finanzielle Nöte, was auch immer. Und wenn du eben nicht so warst wie David, nicht so geglaubt hast, nicht so mutig und stark warst, dann wirst du es halt nicht bekommen. Und dann wirst du halt nicht siegen, du warst halt nicht so wie David. Da werde ich dann mit David identifiziert, ich soll so wie David sein. Und der Titel der Predigt ist ja, warum die Botschaft nicht ist, sei wie David. Das ist so ein bisschen die Gefahr, bei Botschaften des Alten Testaments daraus abzuleiten, was wir jetzt tun sollen. Ihr Lieben, das müssen wir auch in unseren Gemeinden verstehen, die wir vielleicht eher konservativer geprägt sind. Veränderungen im Leben, Taten, Gehorsam kommt immer erst nach der Herzensveränderung. Was ist denn das Evangelium von Jesus? Da tue ich doch erstmal gar nichts. Da handelt der lebendige Gott an mir, stirbt für mich, er wählt mich vor Grundlegung der Welt ohne Leistungen. Und wenn ich das Evangelium schmecke, wenn ich verstanden habe, was er für mich getan hat, erst dann kann ich im Gehorsam leben. Wenn wir unseren Jugendlichen sagen, lest die Bibel, bete, geh in den Jugendkreis, aber sie verstehen nicht, warum sie das tun sollen, werden sie zu Heuchlern erzogen. Wir müssen das Evangelium jede Woche in jedem Kreis predigen und von verschiedenen Facetten schmecken lernen. Und dann dann wird Veränderung in unseren Gemeinden und in unseren Herzen passieren. Wahrer Gehorsam ist die Konsequenz von wahrer Freude an Jesus. Keine Bedingung. Gehorsam ist die Konsequenz von Freude an ihm. Was ist also die Botschaft dieser Geschichte? Ich denke, dass es besser und richtiger wäre, mich mit Israel zu identifizieren. Ich stehe an der Stelle in diesem Tal und ich sehe diesen übermäßigen Gegner in meinem Leben und ich habe keine Kraft und ich weiß nicht, wie ich mit Goliath in meinem Leben zurechtkommen soll und da brauche es einen wie David, der für mich in den Kampf geht, der für mich diesen Riesen besiegt. Da kann ich doch nichts anfangen. Da braucht es einen Hirten aus Bethlehem, so wie David, der in diese Geschichte hineinkommt. Diese Geschichte erzählt von vorne bis hinten die frohe Botschaft von Jesus. Nur ein Ausriss wirklich aus dieser Geschichte. In dieser Geschichte geht es um einen König, der gleichzeitig Hirte ist. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Und mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Beides trifft auf David zu und auf Jesus. Dann wird der Hirtenkönig, er kommt aus Bethlehem. Ja, so ist dieser Hirtenkönig Jesus auch aus Bethlehem nach den Verheißungen. Der Sohn, er wird vom Vater gesandt, um nach seinen Brüdern zu schauen. Genauso wird auch der Sohn Gottes vom Vater gesandt. David bringt Brot für seine Brüder und Käse. Das passt jetzt nicht so ganz, aber Brot. Und Jesus selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens. David wird nicht ganz ernst genommen von den Leuten dort, auch von seinen Brüdern nicht, auch Jesus nicht. David wird eine böse Absicht unterstellt von seinen leiblichen Brüdern. Auch Jesus wird es getan, er sei der Oberste der Dämonen. Und das ist nur ein Ausriss aus dieser Geschichte. Und sehen wir, dass die gesamte Geschichte letzten Endes auf Jesus hinzeigt. Für was steht Goliath? Goliath ist eigentlich gar nicht das Problem. Denn Gott hat Israel versprochen, dass er alle Feinde aus dem Land vertreiben wird, dass er alle Feinde aus dem Land bringen wird. Aber das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Die Philister sind immer noch da. Warum? Weil sie sich nicht zu Gott gehalten haben und weil sie ihm nicht konsequent nachgefolgt sind. Deswegen sind die Feinde überhaupt noch im Land. Deswegen gibt es überhaupt noch Goliath. Also ist Goliath ein Resultat davon, dass Israel seine eigenen Wege gegangen ist. So wie wir. Kurzum, Goliath steht für den Tod, für Gottesferne, für ewige Verdammnis in der Hölle. Und David steht für Jesus, der diesen großen Goliath an unserer Stelle besiegt und vernichtet hat. Und das ist tatsächlich, ihr Lieben, das größte Problem der Menschheit, nicht der Klimawandel, nicht die verheerenden Kriege dieser Welt, nicht die Katastrophen. Und das größte Problem der Menschheit ist die Schuld vor Gott. Und dieses größte Problem macht uns unfähig, in einer Beziehung zu Gott leben. Und das hätten und können wir niemals selber lösen. Da braucht es einen wie David, der für uns in diesen Kampf geht. Was hast du zu dieser Rettung beigetragen? Nochmal die Frage, wo warst du stark und mutig, wo Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Gar nichts gemacht. Und heute, da kannst du staunend auf dieses Kreuz schauen, genauso wie Israel erstmal bei dieser Rettungsaktion von David einfach nur dastand und gestaunt hat, wie er da fürs Volk kämpft. Das ist Gnade. Das Volk hatte keine Berechtigung für diesen Sieg. Auch wir nicht, da liebt mich einer ohne jegliche Berechtigung, ohne wirklich erbrachte Leistung. Und da kommt mir im Staunen über das Kreuz immer ein altes Lied. Ich mag gerne alte Lieder. Da heißt es, ich blicke voll Beugung und Staunen. Das müssen wir verstehen. Wir müssen länger im Blicken bleiben des Evangeliums. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündigt hat. Blicken, lauschen, staunen über das Evangelium. Und dann wird alle Veränderung auch in unserem Herzen kommen. Wie hat Jesus diesen Sieg errungen? Auch durch eine vermeintliche Niederlage. Da hängt Jesus am Kreuz. Die Jesus-Story ist vorbei. Blut überströmend mit Nägeln in seinem Körper. Wie haben sich die gottfeindlichen Mächte gefreut, als der Messias bespuckt wird. Und Jesus hätte das Ganze beenden können. Er hätte irgendwas machen können. Die Nägel wären rausgeflogen. Er hätte es machen können. Aber seine Liebe für dich und der Gehorsam gegenüber seinem Vater haben ihn am Kreuz gelassen, weil genau das der Sieg gewesen ist. Und dann steht er auf von den Toten nach 3 Tagen, besiegt den Tod. Er ist Herr. Und im Himmel werden wir mehr jauchzen und rufen als jetzt hier in Kirchheim. Aber ist okay. Ich glaube, wir wissen das auch so zu schätzen. Im Schwabenland ist man ja eher ruhiger. Und das ist tatsächlich so die Frage heute Morgen. Ist die Schuld in deinem Leben gegenüber Gott bereits besiegt? Oder trägst du sie immer noch mit dir rum? Gute Botschaft heute Morgen. Es gibt einen, der sie dir nehmen will. Jesus Christus, der auf dich wartet mit offenen Armen und dich empfangen möchte. Das ist die Botschaft. Nicht sei wie David, sondern vertraue auf den viel besseren David, Jesus Christus. Dieses wunderbare Zitat lassen wir aus. Aber könnt ihr euch später mal durchlesen. Ich habe noch eine kurze Botschaft für die, die mit, ich nenne sie mal, den kleineren Goliaths zu kämpfen haben. Es gibt ja auch kleine Goliaths. Also es gibt diesen großen Goliath unserer Schuld. Und der ist besiegt. Aber oft gibt es kleine Goliaths, die uns wehtun. Eine Botschaft an die Schwachen und Leidenden unter uns. Für alle, die bitter enttäuscht worden sind von Freunden, die man liebt. Oder für alle, deren Lebensträume zerplatzt sind, wie eine Seifenblase. Für alle, die unter unfassbar harten Krankheiten leiden. Oder für alle, für die geliebte Menschen viel zu früh gegangen sind. Für alle, die nicht mit ihrem Leben klarkommen, für alle, die Schmerz in ihrem Herzen haben, welches das Potenzial hat, einen über Tage zu leben. Für all die gibt es auch eine sehr gute Botschaft. Auch wenn dieses Leiden unfassbar real und fühlbar ist, das ich gerade beschrieben habe, es gibt Hoffnung. Denn der Sieg Jesu über Tod und Hölle versprechen uns, die wir seine Kinder sind, einen endgültigen Sieg über all den Mist, den es in dieser Welt gibt. Wenn wir bei ihm sein werden, in seinen Armen, wo alles alte Vergangenheit ist und Jesus uns tröstet und siehe, alles wird neu werden. Bei ihm. Wer hat uns das ermöglicht, diesen endgültigen Sieg über die kleinen Goliaths? Der Sieg Jesu über den großen Goliath. Der Sieg Jesu über unsere Schuld. Das ist unsere herrliche Zukunftsperspektive. Und ich schließe mit einem Vers aus dem 1. Korintherbrief. Da heißt es, der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Die Schuld vor Gott. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz.
Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Ich bete noch mit uns. Jesus Christus, du Lamm Gottes und siegreicher Held, wir danken dir sehr, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du den Tod und alles besiegt hast. Und wir wollen bekennen vor dir, dass wir wirklich solche Schwache sind, wie Israel damals schwach gewesen ist im Anblick des Goliaths. Und wir wollen auf dich vertrauen. Und du siehst, wo wir schwach sind, wo wir zu kämpfen haben mit den verschiedensten Dingen. Ich bitte dich, hilf uns, Herr. Komm da in diese Situation hinein, schenk uns den Blick auf dich, halt uns nah bei dir. Und bitte führe du uns immer wieder vor Augen, dass du bereits gesiegt hast und dass dein Sieg über unserem Leben steht. Amen.